Inforadio Podcast.
Die Dimension des Missbrauchs. Umfang, Ursachen, Folgen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Unter dieser Schlagzeile habe ich Ende März dieses Jahres ein Gespräch geführt, das noch immer hochaktuell ist. Mein Gast war Deutschlands wohl bekanntester Kriminalgutachter, Professor Hans-Ludwig Kröber. Seit 25 Jahren ist er Gerichtspsychiater. Er ist Direktor des Instituts für Forensische Psychiatrie der Freien Universität Berlin Charité. Forensische Psychiatrie und Psychologie befassen sich mit dem Zusammenhang von Straftaten und psychischer Verfassung der daran als Täter und Opfer beteiligten Menschen. Professor Kröber wurde 1951 in Bielefeld-Bethel geboren. Vater und Mutter arbeiteten dort als Nervenärzte und er pflegt zu scherzen: Ich bin zwischen Verrückten groß geworden, zwischen Verrückten mit und ohne Kittel. Das heißt, Herr Professor Kröber, durch Selbstironie gestatten Sie sich auch Distanz zu Ihrem Beruf?
Naja, zu dem Beruf und zu den Zumutungen, die man hat, wenn man ein Erwerbstätiger im Angestellten- oder im Beamtenverhältnis ist.
Ist es das oder ist es der Inhalt des Berufs?
Nein, ich glaube, dass ein Universitätsbediensteter zu sein in gewisser Weise anstrengender ist, als mit Kriminellen zu verhandeln.
Ironie finde ich gut. Das macht das für das Gespräch sehr spannend. Welche Menschen halten Sie für gefährlich?
Naja, es sind schon ja Personen, die mit bestimmten Taten in Erscheinung getreten sind. Insofern brauchen wir nicht groß zu spekulieren. Es sind vielfach Leute, bei denen es auf der Hand liegt, dass sie gefährlich sind, angesichts der Taten, die sie begangen haben. Dann muss man überlegen, was daraus folgt. Aber es gibt natürlich auch Taten, die stecken bleiben, die nicht zum Ende gelangen und wo trotzdem die Täter nach wie vor sehr gefährlich sind und beim nächsten Mal es besser machen wollen, anders machen wollen und wo man rechtzeitig erkennen muss, dass man da dazwischen gehen muss.
Ist eine gewaltfreie Gesellschaft eine Illusion? Also machen wir uns selbst und machen uns auch Politiker da viel vor?
Ja, es ist eine Illusion. Es liegt nicht, glaube ich, in der Natur des Menschen, dass er von vornherein und durchgängig ohne Gewaltanwendung auskommt. Wir haben immer neue Generationen von jungen Männern, die in irgendeiner Weise ihre Kraft, ihre Stärke, ihre Durchsetzungsfähigkeit unter Beweis stellen wollen. Und das machen nicht alle an der Börse, sondern das ist in verschiedenen sozialen Zusammenhängen sehr stark gebunden an körperliche Durchsetzungsfähigkeit, an Kraft, an Stärke, an Überwindung im direkten Zweikampf mit anderen oder auch an der Überwindung von Frauen. Also das haben verschiedene Diktaturen mit sehr rabiaten Mitteln versucht. Auch da ist nie etwas draus geworden. Die Delikte, zum Beispiel die Gewaltdelikte in der DDR, waren keineswegs geringer als in der Bundesrepublik. Es wurde bloß weniger darüber berichtet und es hatte die Bevölkerung den Eindruck, bei uns geht es sehr viel friedlicher zu als drüben.
Sexuelles Begehren, um jetzt direkt zum Thema kommen, ist ein klassisches, die Menschheitsgeschichte prägendes Motiv für einen Regelverstoß, heißt es in dem von Ihnen mit herausgegebenen Handbuch der forensischen Psychiatrie. Ein Motiv, das nach Intensität und Bedeutsamkeit mit den beiden anderen großen Motiven der Gier nach Geld und Besitz sowie dem Wunsch nach Rache konkurrieren kann. Welche Bedeutung hat dann sexuelles Begehren bzw. die Regelverstöße in der Kriminalitätsstatistik?
Sie sind sicherlich in dem Sinne weit abgeschlagen auf Platz 2. Das heißt, dass Eigentumsdelikte, also sich in den Besitz von Geld und materiellen Gütern zu bringen, dominiert natürlich mit weitem Abstand und ist, wenn man so will, auch ein Massendelikt, an dem fast jeder schon mal beteiligt war. Aber es bildet dann eine umschriebene Gruppe, die besonders große Aufmerksamkeit auf sich lenkt, auch vielleicht deswegen, weil doch eine ganze Reihe von Menschen sich vorstellen können, dass man in Situationen hineinkommen kann oder auch schon mal gewesen ist, in denen man an der Grenze war, wegen sexueller Wünsche Normen, Regeln zu überschreiten und Sachen zu machen, die verboten sind. Also wenn die Leute jetzt auf Herrn Kachelmann schauen und sich überlegen, ob er schuldig ist oder nicht schuldig, dann geht den meisten durch den Kopf, dass das eine Situation sein könnte, wenn man sich vom Partner trennt, da nochmal vielleicht Sexualität erzwingt oder auch nicht erzwingt, das kennt man als eine Gefahrensituation und kann sich vorstellen, dass man dafür nun nicht besonders abnorm oder pervers sein muss, um in solche Gefahren hineinzugeraten.
Ja, man sagt ja auch, solche Delikte werden eher zufällig begangen, gerade Vergewaltigungsdelikte.
Ja, es gibt solche und solche. Es gibt natürlich Beziehungsdelikte, wo dann Vergewaltigungen mit bekannten Partnern begangen werden, die daraus resultieren, dass eigentlich der Täter zunächst der Überzeugung ist oder des Glaubens ist oder der Hoffnung ist, es werde einvernehmlich gehen. Und dann, wenn es nicht einvernehmlich geht, will er aber trotzdem weitermachen. Aber es gibt natürlich Vergewaltiger, die eine ganz andere Prägung haben und die einfach auf Jagd gehen nach Frauen und die das Jagen von Frauen auch nochmal in einer besonderen Weise interessant und sexuell erregend finden und die einen weiten Abstand sozusagen von dem bürgerlichen Vergewaltiger haben.
Und welche Bedeutung haben jetzt innerhalb der Sexualdelikte die, wo es um Missbrauch von Kindern geht?
Es sind bei diesen Missbrauchsdelikten gegenüber Kindern eigentlich zwei gleich große Gruppen zu erkennen, nämlich zum einen Pädophile, also Männer, die ausschließlich auf präpubertäre Kinder ausgerichtet sind und die das jedenfalls auf sehr viel erregender, besser finden als jeglichen sexuellen Kontakt mit erwachsenen Personen, ob Männern oder Frauen. Manche haben außerdem auch noch Kontakte zu Frauen oder zu Männern, aber das finden sie bei weitem nicht so interessant wie zu Kindern. Daneben gibt es eine zweite Gruppe, die auch immer wieder verurteilt wird und die zahlenmäßig auch gerade für Mädchen sehr wichtig ist. Das sind Männer, die eigentlich auf erwachsene Frauen orientiert sind, die aber die 13-jährige, 12-jährige Tochter ihrer aktuellen Lebenspartnerin dann irgendwie auch interessant finden und die es irgendwie auch aus Eitelkeit und aus Renommiersucht toll finden, eben auch mit der irgendetwas anzufangen, mit der zu flirten und die es dann auch sozusagen auf ihre Erfolgsliste setzen, wenn sie dann schaffen, eine 13-Jährige ins Bett zu kriegen.
Aber wenn man jetzt mal die Dimensionen, dabei sind wir jetzt, nochmal ganz genau herausarbeitet, dann sind das, also die Fälle in den Familien, ja immer noch die häufigsten und die, über die jetzt so viel geredet wird, also vom Canisius-Kolleg angefangen, katholische Einrichtungen, andere Einrichtungen, eher kaum so wichtig.
Ja, ich meine, wenn man vom Fach ist und die Zahlen kennt und die alltäglichen Vorgänge bei Gericht oder bei der Polizei, dann weiß man, dass man pro Jahr ungefähr 15.000 Fälle von sexuellem Missbrauch hat. Wir reden jetzt in dieser großen Diskussion in den Medien, reden wir über einige hundert Fälle aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Wir haben aber 15.000 Fälle allein in dem Jahre 2009. Wir haben jeden Tag neue Anzeigen von Eltern von Kindern, die heute, gestern, letzte Woche sexuell missbraucht worden sind. Das sind also zwei unterschiedliche Schauplätze, über die wir diskutieren, nämlich den fortlaufenden sexuellen Missbrauch von Kindern hier und heute und der Geschichtsforschung, was ist an den Schulen in den 60er, 70er und 80er Jahren gelaufen. Also für mich sind das zwei voneinander getrennte Diskussionen. Das eine ist Geschichtsforschung und auch Mentalitätsforschung über das, was eigentlich damals Zeitgeist gewesen ist. Und das andere ist die kriminologische Frage, wie geht man heute um mit der Gefährdung von Kindern.
Viele Täter bevorzugen eigentlich erwachsene Sexualpartner und Millionen von Menschen bekommen die aber nicht. Also sei es nun, weil sie weniger intelligent sind, sei es wegen Alkoholproblemen oder anderen Dingen. Das heißt, sexuelle Übergriffe auf Kinder sind oft Ersatzhandlungen?
Das war eigentlich eine beliebte Ausrede in der Fachdiskussion vor 10, 20 Jahren, wo eigentlich häufig verleugnet wurde, dass es sich um pädophile Täter handelt und man hat gedacht, das sind halt Leute, die sind einfach nur zu schüchtern, es mit erwachsenen Frauen aufzunehmen. Das stimmt aber so effektiv nicht. Diejenigen Männer, die wirklich zu schüchtern sind, mit Frauen in Kontakt zu kommen, die bleiben dann halt ohne Partnerin, aber sie ändern nicht ihre sexuelle Orientierung, indem sie plötzlich von Frauen auf Jungs umschalten und von Erwachsenen auf Kinder. Die haben dann halt ihre Materialien, ihre Filme, ihre Fernsehprogramme, ihre Zeitschriften, mit denen sie dann sexuelle Befriedigung finden. Aber Der Mangel an Partnern ändert nichts an der sexuellen Orientierung. Wir wissen, dass diejenigen, die auf Kindern stehen, konstant seit ihrer Pubertät, seit ihrer Jugendzeit auf Kinder ausgerichtet sind. Ein Unterschied macht, das ist die Gruppe, um die man streiten kann, eben die sogenannten Gelegenheitstäter, die eben Mädchen in der Pubertät auch attraktiv finden und da auch ihre Erfolgserlebnisse suchen, auch wenn diese Mädchen unter 14 Jahre alt sind. Aber das sind eben keine 7-Jährigen und keine 9-Jährigen, sondern das sind 12-, 13-jährige Mädchen, die aber ja auch in der Diskussion gegenwärtig gar nicht auftauchen. Wir diskutieren ja fast nur über männliche Opfer, die jetzt irgendwie 40, 50, 60 Jahre alt sind.
Überwiegend sind es die Mädchen, die eben Opfer werden. Die Aufklärungsquote bei sexuellem Missbrauch von Kindern liegt bei über 80%. Und deshalb sind ja besonders jene, die es auf Jungen abgesehen haben, besonders raffiniert.
Ich finde das nicht sehr raffiniert. Es ist halt, ja, wenn man so will, ein Erfolgsmodell. Das heißt, es gibt bestimmte einheitliche Vorgehensweisen, die sehr viele pädophile Männer zeigen, die auf Jungs orientiert sind, die an bestimmten klassischen Orten anzutreffen sind, im Hallenbad, in der Spielwarenabteilung des Kaufhauses, an anderen Orten, wo Jungs hingehen, um bestimmte Dinge zu machen und sich aufhalten und wo sie dann angesprochen werden, wo den Jungs Angebote gemacht werden, dass sie sich Sachen angucken können, dass sie rauchen können, dass sie mal mitkommen können. Dann geht es meistens darum, die Jungs in die Wohnung des Täters zu lotsen und nach Möglichkeit durchaus auch mehrere Jungs, die sich dann dort erstmal ausbreiten und erstmal Zeit bekommen. Und nach einer gewissen Zeit erfolgt dann der Zugriff oft erst nach Tagen oder manchmal sogar erst nach Wochen, wenn man den Jungen soweit sozusagen bereitgestellt hat, dass man merkt, er wird, wenn er jetzt plötzlich sexuelle Dienste leisten muss, er wird nicht gleich davonlaufen, sondern man hat ihn soweit im Griff, dass er dann auch möglicherweise nichts verraten wird.
Ist sexueller Missbrauch von Kindern ein Problem spezieller Schichten oder geht das quer durch die Schichten und auch Gesellschaftsbereiche? Also zum Beispiel sagen uns die türkischen Frauenrechtlerinnen, in der Parallelgesellschaft ist sowas sehr, sehr verbreitet, aber es wird eben nicht aufgeklärt, weil man dort nicht darüber redet.
Also es wird gerne gesagt, dass das in allen Schichten vorkommt. Das ist so auch richtig, aber es kommt nicht gleich häufig in allen Schichten vor. Unter den identifizierten Tätern haben wir natürlich Übergewicht von Leuten, die sozial in niedrigeren Positionen sind. Das ist schon teilweise eine Folge ihrer sexuellen Neigungen und ihrer Bestrafungen, dass sie eben dann auch aus dem Arbeitsleben herausfallen, dass sie dann nur noch auf niedrigerem Niveau einsteigen können. Aber es ist auch sehr viel häufiger so, dass sie schon auf einem niedrigeren Level gestartet sind. Und umgekehrt ist es auch so, dass auch die Opfer sehr häufig sozial schwache Kinder sind. Das geht bis hin zu der gezielten Aufsuche von Heimen für geistig behinderte Jungs, wo dann diese angesprochen werden. Aber die Täter haben ein sehr gutes Gespür dafür, welche Kinder vernachlässigt sind. Das sind diese Täter, die mit den Kindern eine Beziehung aufbauen, bevor sie sie missbrauchen. Das sind nicht die Täter, die Kinder aus dem Dunkeln heraus überfallen und sogleich irgendetwas mit ihnen anfangen. Aber die Täter, die eine Beziehung aufbauen, die sind sehr stark und sehr häufig orientiert auf sozial schwache Kinder, die bei diesen Tätern vermeintlich zunächst etwas mehr Aufmerksamkeit, Interesse, Zuwendung finden, als sie das zu Hause finden.
Zu den katholischen Einrichtungen. Aus Ihrer Arbeit als forensischer Psychiater, viele sagen, der Zölibat sei schuld. Sogar Kirchenmänner, die Kinder missbrauchen, benutzen das gewissermaßen als Entschuldigung. Aber wenn ich nochmal Bezug nehme auf das Handbuch der forensischen Psychiatrie, dann steht dort, Sexualnot, dranghafte Unruhezustände seien kein Motiv für sexuellen Missbrauch. Selbst Vergewaltigungen würden kaum einmal aus sexueller Not heraus begangen.
Ja, auch da ist es meistens das Zusätzliche haben wollen. Es ist nicht so, dass das Männer sind oder sein müssen, die nun seit Monaten keinen Sex mehr hatten, sondern ich kenne viele Vergewaltiger, die in einer stabilen Partnerschaft leben und die dann erzählen, ja, wir haben alles gemacht zu Hause, was sozusagen im Sexualkunde-Lehrbuch in der Schule uns beigebracht worden ist. Da hatten wir keine Probleme, aber die fremde Frau und die fremde Situation, das war das Reizende. Aber was den Zölibat anbetrifft, man kann sicherlich über den Zölibat diskutieren aus verschiedenen Gründen, was er für einen Sinn hat und welche Schwierigkeiten damit verbunden sind, auch gerade im Umgang mit der eigenen Sexualität. Aber dass er plötzlich im Alter von 25, 30, 35 oder 40 Jahren dazu führt, dass Männer ihre sexuelle Orientierung ändern, das kann man mit Sicherheit ausschließen. Das ist effektiv nicht der Fall. Also das braucht man nicht statistisch beweisen, sondern genauso wenig wie Küssen schwanger macht, genauso wenig macht der Zölibat pädophil. Das Problem, das die Kirche hat, ist im Wesentlichen, dass die Priester, die mit ihrer Sexualität nicht zurande kommen, dass die eben dann Beziehungen pflegen zu Frauen oder zu Männern, wobei sie dann, wenn sie Beziehungen zu Männern pflegen, meistens mehr Aufmerksamkeit und mehr Missgunst erwecken, als wenn sie Beziehungen zu Frauen pflegen.
Wenn man jetzt sagt, solche Institutionen ziehen möglicherweise pädophile Menschen an, sind zölibatäre Lehrer keineswegs häufiger pädophil als andere oder doch?
Das Problem ist, dass die real existierenden Pädophilen, und ich kenne wirklich mehr als 100, ich kenne auch mehr als 100 Opfer von Pädophilen, die haben alles andere im Sinn, als sexuell abstinent zu leben. Die gehen frühzeitig in Berufe hinein, wenn sie denn überhaupt auf die Idee kommen, sich beruflich an Kinder anzunähern, wo sie dann häufiger Kontakt zu Kindern bekommen. Das wäre Erzieherausbildung, das wären Betätigungen im Sportbereich als Trainer und solche Dinge, wo man schnell hinkommen kann. Aber diesen langen und mühsamen Umweg über ein Theologiestudium und Altgriechisch und Hebräisch und Priesterseminare, um an Kinder ranzukommen, den geht wirklich keiner bewusst, weil es ein unsinniger Weg wäre. Das ist ein durchaus richtiges Argument in der Diskussion. Es gibt Männer, die sich ihrer Sexualität unsicher sind, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und die glauben, wenn ich Priester werde, dann bin ich von all diesen sexuellen Problemen befreit. Bloß wenn man sich das empirisch anguckt, ich habe auch eine ganze Reihe von Priestern untersucht, dann sind das eben keine Pädophilen, sondern das sind Männer, die in unterschiedlicher Form mit ihrer erwachsenen Sexualität nicht richtig gut zurande kommen.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute Professor Hans-Ludwig Gröber, Direktor des Instituts für Forensische Psychiatrie an der Freien Universität Berlin, der Charité. Nochmal zu den katholischen Einrichtungen. Sie sind Mitglied der evangelischen Kirche, wenn auch Atheist, glaube ich. Als führender Experte waren Sie aber 2003 zu einer Tagung mit Spitzenvertretern der katholischen Kirche im Vatikan eingeladen. Welchen Eindruck haben Sie dort von der Aufarbeitung des Themas gewonnen?
Das war 2003 und vorangegangen war der Beschluss der amerikanischen Bischofskonferenz, dass jeder Priester oder Ordensmann, der jemals in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft in irgendeiner Weise mit einer Minderjährigen oder einem Minderjährigen irgendetwas Sexuelles macht oder gemacht hat, unwiderruflich verstoßen wird. Da wurde nicht graduiert nach der Schwere dessen, was da gemacht wurde. Da wird auch nicht mehr nach Alter graduiert. Das heißt, in USA heißt das alle unter 18. Also wenn ein Priester mit einer 17-Jährigen nach dem Erntedankfest, das gut gelaufen ist, die in den Arm nimmt und die auf die Wange küsst, dann müsste dieser Priester nach diesen Vorgaben sozusagen ausgestoßen werden. Der müsste seinen Beruf verlieren, der würde sein soziales Umfeld verlieren, der wäre sozusagen ein Outlaw in der Situation. Und in dieser Situation haben wir diskutiert, ist das angemessen und gibt es Alternativen eines gestuften, auch therapeutischen, in Einzelfällen therapeutischen Umgangs mit schwarzen Schafen unter den Ordensleuten und den Priestern. Kann man therapeutisch überhaupt irgendetwas machen? Wie kann man solche Leute einsetzen? Das Problem, was in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen wird, ist, dass man identifizierte Priester oder Ordensleute, die einen sexuellen Übergriff begangen haben gegenüber einem Kind, zwar bestrafen kann und die werden auch strafrechtlich, also durch die staatlichen Institutionen bestraft, Aber danach verschwinden sie nicht. Sie werden nicht physisch liquidiert. Man muss irgendetwas mit ihnen anfangen. Man kann sagen, geh zu einem privaten Kindergarten. Also man kann sie ausstoßen, aber deswegen werden sie auch nicht ungefährlich. Oder man kann sagen, wie können wir sie im Rahmen der katholischen Kirche einsetzen, ohne dass sie Schaden anrichten. Und allein die Tatsache, dass sie weiter innerhalb der katholischen Kirche bleiben, wird ja jetzt zum Vorwurf gemacht. Irgendwie hat man die Vorstellung, man könnte die sozusagen in den Müll schmeißen.
Kann man aber nicht, hat aber auf der anderen Seite die katholische Kirche eine Strategie, was sie denn mit denen macht, die sie in den eigenen Reihen hält?
Die Linie, die wir vorgeschlagen haben, also die Experten und die wir dort diskutiert haben, war die eben, das abhängig zu machen von der Gefährlichkeit und von der Rückfallwahrscheinlichkeit, wenn man davon ausgehen muss, dass diese Priester wieder im Kontakt mit Jugendlichen oder Kindern sexuelle Übergriffe begehen, dann können sie in vielen Fällen überhaupt nicht mehr im Kirchendienst bleiben. Auf keinen Fall können sie in irgendwelchen Feldern bleiben, wo sie mit Kindern und Jugendlichen Kontakt haben. Es gibt aber eine ganze Reihe von Fällen, in denen tatsächlich auch mit zwischenzeitlichen therapeutischen Maßnahmen ein einmaliges Versagen, was auch gar nicht auf eine Pädophilie hinweist, sondern wirklich auf ein momentanes sexuelles Versagen, konnte man dann schon sagen, das sind Leute, die tatsächlich für den weiteren Gang der Dinge nicht mehr gefährlich sind und die eingesetzt werden können. Da hat man immer noch einen Sicherheitsabstand vorgeschlagen, damit sozusagen gar nicht erst Versuchungssituationen wieder auftreten können.
Empören Sie eigentlich, um mal jetzt auf die Erziehungsanstalten zu kommen, die sogenannten Erziehungsgurus? Also wenn ich so höre, Hartmut von Hentig, der seinen Lebenspartner, den früheren Direktor der Hessischen Odenwaldschule, Gerold Becker, auch noch verteidigt und zum Beispiel sagt, falls es überhaupt zu Vorfällen gekommen sei, dann, weil der Lehrer von den Schülern verführt worden wäre.
Also letzteres ist natürlich eine klassische Aussage von Pädophilen, dass sie in einer absurden Umkehrung die Kinder zu den eigentlichen Akteuren und zu den Tätern machen. Auf der anderen Seite, was ich schon vermisse in dieser Diskussion, ist, dass man in vielen Fällen überhaupt nicht weiß, was wirklich passiert ist und dass die Abklärung dessen, was gesichert ist an Vorfällen und was nicht gesichert ist, dass die in dieser ganzen Diskussion notwendigerweise wahrscheinlich, weil das in den Medien, in den Zeitungen nicht erfolgen kann, im Argen liegt. Deswegen ist es natürlich für diese alten Fälle sehr schwierig, dass eben keine staatsanwaltschaftliche, polizeiliche Abklärung der Vorfälle mehr erfolgen kann. Umso wichtiger ist es für die aktuellen Fälle, dass eben Anzeige bei der Polizei erstattet wird und nicht bei der Kirche. Es ist ja absurd, diese ganze Diskussion, dass immer gesagt wird, die Kirche solle zügig anzeigen. Die Opfer brauchen ja das bei der Kirche nicht zu melden, sondern die Opfer sollen es sofort selber bei der Polizei anzeigen und dann eben eine professionelle, fachkundige Ermittlungstätigkeit damit ins Werk setzen.
Aber in dem Zusammenhang wird ja diskutiert über die Frage, ob die Sexualmoral der 1968er Generation für die Missbrauchsfälle verantwortlich sein könnte. In dem schon zitierten Handbuch heißt es, dass das liberale Klima der Gesellschaft der 70er Jahre zu einem Rückgang im Anzeigeverhalten geführt hat und dass dann aber eine soziale Bewegung eingesetzt habe, die dafür gesorgt habe, dass dieser Rückgang nun wieder ausgeglichen werde. Ist das das, was Sie mal in einem Interview als wohltuenden Zivilisierungsprozess in Deutschland bezeichnet haben?
Ja, ich glaube, dass diese ganzen sexuellen Vorfälle und der Umgang damit, auch wenn das erstmal irritierend sein mag, sehr viel stärker mehr mit der gesamten Sexualmoral einer Gesellschaft zu tun hat, als mit der Konfession evangelisch, katholisch, jüdisch, reformpädagogisch oder sonst etwas, sondern wie geht man mit Sexualität um und was ist sozusagen im gesellschaftlichen Kontext erlaubt oder nicht erlaubt. Und dann haben wir wirklich diese Nachkriegsgeneration, da waren die Lehrer, durch die Bank Kriegsteilnehmer. Natürlich nicht die Jesuiten, aber jedenfalls, das war eine Generation, die nochmal ein ganz anderes Konzept von Sexualität hatte, vom Umgang mit Sexualität. Es gab keine Empfängnisverhütungsmittel, die wirksam waren. Ursprünglich, als diese Generation jung war, gab es keine Antibiotika, gab es keine Möglichkeiten, Geschlechtskrankheiten wirklich erfolgreich zu bekämpfen. Also für die war Sexualität mit Tod und mit Angst verbunden. Und die Tatsache, dass die 68er-Generation dann anders mit Sexualität umzugehen versuchte, hing auch damit zusammen, dass die sachlichen Möglichkeiten plötzlich vorhanden waren, Sexualität angstfrei zu erleben oder jedenfalls sehr viel weniger angsthaft. Aber ich glaube, dass damals eben auch in der Oppositionsbewegung, ich habe das ja auch miterlebt, dann sozusagen man über die Stränge geschlagen hat und geglaubt hat, jetzt muss man sozusagen die letzten Tabus brechen. Und auch des Glaubens war, manche waren des Glaubens, eben dass auch die kindliche, jugendliche Sexualität befreit werden müsse und könne. Das waren eigentlich immer Außenseitergruppen, aber sie haben mit einen Teil dieses Zeitgeistes damals geprägt. Ich glaube, dass erst danach eine gewisse Normalisierung eingetreten ist, dass man unbefangener, angstfreier über Sexualität reden konnte. Und ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass bei den nachfolgenden Generationen einfach auch das Anzeigeverhalten sehr viel weniger problematisch gewesen ist als in dieser Generation nach dem Krieg und auch 68 selbst.
Wie sieht denn die Gesellschaft den Sexualstraftäter heute?
Naja, also viel schlechter kann man nicht dastehen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was mich etwas abstößt. Da sind natürlich alle einer Meinung. Es geht darum, wer am lautesten sagt, er ist gegen sexuelle Straftaten gegenüber Kindern. Es gibt bloß gar keinen einzigen, der sagt, er ist dafür. Wenn dann verzweifelt auf ein Wort des Papstes gewartet wird, ob er für oder gegen sexuellen Missbrauch von Kindern ist und die Süddeutsche Zeitung sagt, er hat dazu nichts gesagt. Ich habe darauf nicht gewartet, weil kein Mensch erwartet, dass irgendjemand von der katholischen Kirche sich für sexuellen Missbrauch ausspricht oder sonst irgendjemand, der noch bei klarem Bewusstsein ist. Im Moment ist es das absolute Schlechteste. Natürlich in Wirklichkeit dann undifferenziert, aber jeder kann sich besser fühlen als diese Schweine. Und insofern ist es ein großes verbindendes Gefühl und entdeckt plötzlich meine Generation, dass wir scheinbar eine Opfergeneration sind.
Stichwort Opfer. Werden denn Opfer von sexueller Gewalt zu Tätern?
Auch das ist so ein Klischee. Vor 10 Jahren war das ungeheuer beliebt bei Sexualstraftätern, dass sie alle erzählt haben, dass sie selber sexuell missbraucht worden sind. Das hatten sie so im Fernsehen gehört, dass man das sagen könnte und dass man dann Prozente bekommt. Und dann wurde immer der Opa erfunden, der einen sexuell missbraucht hatte. Und das ließ sich dann, wenn man danach fragte, ließ sich das meistens nicht verifizieren. Opa war auch immer tot. Nein, Opfer zu sein führt üblicherweise nicht dazu, dass Opfer Täter werden, sonst hätten wir schreckliche Zustände, nicht nur in Deutschland. Die meisten Opfer lernen aus ihrer Opfererfahrung, dass sie verhindern wollen, dass jemand Täter wird und dass sie selber auch nicht Täter werden wollen. Auf der anderen Seite ist es schon so, das Opfer zu sein macht nicht klüger, macht nicht besser, macht nicht edler, sondern macht manchmal eben unglücklich, rachsüchtig, unzufrieden, traurig, alles Mögliche, aber es macht nicht unbedingt weise. Und es ist von daher wichtig, dass man auch Anforderungen an Opfer stellt. Und eine der dringendsten Anforderungen aus dieser ganzen Debatte scheint mir zu sein, Opfer zu ermutigen, dass sie gleich Anzeige erstatten, und nicht in 20 Jahren, sondern dass sie wirklich den Mumm aufbringen, im Verbund mit ihren Angehörigen das aufklären zu lassen und das nicht schwelen zu lassen.
Im Sog der Enttabuisierung der Homosexualität gibt es immer wieder auch Bestrebungen, Sex mit Kindern zu legalisieren. Da wird dann von Liebe gesprochen und sie nennen das Realitätsverleugnung. Warum?
Naja, man kann sich das dank des Fortschritts der Technik manchmal im Gerichtssaal auf Videos oder DVDs anschauen, die die Täter selbst hergestellt haben, weil sie dann ihren Sex mit Kindern gerne noch konservieren wollten für nochmalige eigene Benutzung oder für den Weiterverkauf. Und dann kann man wirklich im Bild erleben, wie weit Täter und Opfer auseinanderklaffen, dass die wirklich in eigentlich zwei verschiedenen Filmen spielen. Der Täter in seiner Geilheit und seinem Bestreben, jetzt einfach zu Sex zu kommen, da ist von Liebe überhaupt keine Rede. Der nimmt überhaupt dieses Kind gar nicht als Partner oder als menschliches Wesen wahr, sondern als Material, um sich zu erregen. Und das Kind, oder manchmal sind es auch mehrere Kinder, die versuchen sozusagen durch diese Situation hindurchzukommen und die sich schämen und die kichern und die herumalbern und irgendwie versuchen, diese Situation nicht an sich herankommen zu lassen und darauf hoffen, dass es möglichst schnell vorbei ist. Also das ist so weit entfernt von der psychischen Realität der Kinder. Ich denke aber auch, dass die Täter in Wirklichkeit wissen, also schieres Wunschdenken, nämlich sich die Dinge so zurechtzulegen, wie sie einem selber aber dann besser in den Kram passen.
Ich will mal ein Opfer zitieren aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der war in einem evangelischen Heim. Ich kann sagen, dass mein Leben durch diese Vorfälle zerstört worden ist. Mir wurde die Chance genommen, eine Familie zu gründen. 2 Jahre waren die längste Zeit, die ich mit einem Menschen zusammen war. Ich kann mich nicht binden, weil ich die Nähe zu anderen Menschen nicht ertrage. Sind das die Langzeitfolgen, die typischen?
Da tue ich mich ganz schwer mit.
Es gibt auch noch nicht genug Forschung dazu.
Ich glaube, das kann so sein. Bloß wenn jetzt nach 20 Jahren einer ankommt und sagt, mein ganzes Leben ist deswegen falsch gelaufen, dann ist das natürlich für den eine große Entlastung, dass er nicht dran schuld ist, dass sein Leben schiefgelaufen ist, sondern es ist ein einziges Ereignis oder eine Kette von Ereignissen in einer bestimmten Zeit, das bewirkt haben. Ich kann das nicht ausschließen. Ich würde mich, wenn so jemand bei mir in die Behandlung käme und etwas an seinem Leben ändern möchte, denke ich, wäre das Behandlungsziel, ihm zu verdeutlichen, dass sein Leben aus einer Vielzahl von Erlebnissen bestanden hat und dass es letztlich schon darum geht, wie er selber mit dieser Vielzahl von Erlebnissen und auch Vielzahl von belastenden Erlebnissen umgegangen ist. Also sich in der Opferrolle zu definieren und zu sagen, das ist unausweichlich, da kommt man nie wieder raus, das halte ich für eine sehr fatale Sichtweise. Und insofern würde ich das ungern unterstützen. Es wird natürlich jetzt auch befördert durch diese Entschädigungsdebatte. Also um entschädigt zu werden, muss man dann Opfer bleiben, kann aus dieser Opferposition nicht mehr heraus, jedenfalls nicht so lange, bis man entschädigt ist. Und meistens findet man danach auch nicht mehr hinaus.
Zu den Maßnahmen, die so diskutiert werden, was muss denn passieren, um sexuellen Missbrauch von Kindern, soweit es irgend geht, zu vermeiden? Darüber wird ja nun an einem runden Tisch der Bundesregierung diskutiert. Was sind denn für Sie die entscheidenden Punkte?
Das Problem ist natürlich, dass man eigentlich eine Diskussion darüber, was an den Schulen geschehen soll, was in den Jugendeinrichtungen geschehen soll, was generell zur weiteren Eindämmung von sexuellem Kindesmissbrauch geschehen soll, die Situation im Jahre 2010 zugrunde legen müsste und nicht die Situation im Jahre 1960. Das ist für mich eine sehr eigentümliche Schlachtordnung. Ich hoffe mal, dass man das bei diesen runden Tischen relativ rasch begreifen wird. Dann bräuchte man eigentlich auch Leute da, aber da sind vielleicht Leute da, die etwas darüber wissen, was im Jahre 2010 in dieser Hinsicht los ist. Das eigentlich zweite Forschungsthema, wenn man schon Geschichtsforschung macht, wäre ja die Frage, warum ist im Canisius-Kolleg seit 1981 nie wieder ein Fall von sexuellem Missbrauch aufgetreten? Das hat mich verwundert. Also ich habe immer in der Vorstellung gelebt, dass da weiterhin eben an jeder Schule irgendwann irgend so ein Lehrer auftaucht. Und ich bin eigentlich verblüfft darüber, dass trotz wirklich dieses intensiven Suchens in diesen letzten 20 Jahren an katholischen Schulen dermaßen wenig passiert ist, dass das unter meinen Erwartungen liegt.
Ja, aber heißt das, dass wir eigentlich relativ wenig tun müssen?
Ich glaube, dass einige wichtige Dinge bereits unterwegs sind, jedenfalls wichtige Dinge im Vergleich zur Situation 1965 oder 1975, nämlich die Tatsache, dass diese Schüler sehr viel selbstbewusster geworden sind und dass sie auch sich in sexueller Hinsicht nicht so leicht mehr ins Boxhorn oder in körperlicher Hinsicht sich so leicht nicht mehr ins Boxhorn jagen lassen. Also das ist ja das Verblüffende für mich, dass eben an Gymnasien, also da, wo sozial sehr kompetente Schüler zusammenkommen, die viel häusliche Unterstützung wahrscheinlich haben, dass die gerade nun es nicht geschafft haben, sich zu wehren und das öffentlich zu, obwohl sie untereinander Kontakt hatten, untereinander darüber geredet haben und trotzdem haben sie es nicht geschafft, sich dagegen aufzulehnen, während jede Tochter eines Friseurs auch schon im Jahre 1969, wenn sie sexuell angetatscht worden ist, zur Polizei gelaufen ist oder ihren Eltern das erzählt hat. Es hat ja auch damals tausende von angezeigten Fällen gegeben von ganz normalen Kindern und ganz normalen Leuten. Und das nun gerade sozusagen die sozial Begüterten, dass die jetzt sich melden, wir haben damals das erlitten und haben uns nicht zur Wehr setzen können und haben nicht gewusst, wie wir das machen. Das ist ein interessantes Phänomen. Ich glaube aber, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe drei Söhne, die nun Berliner Schulen durchlaufen haben, Berliner Gymnasien durchlaufen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sowas toleriert hätten und dass die nicht laut Krakeel gemacht hätten und dass solche Lehrer nicht sehr schnell, sehr deutlich losgestellt worden wären als Leute, die man sich mal genauer angucken muss. Also das ist, glaube ich, ein Schritt, der wirklich schon da ist und deren Fortschritt ausmacht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Umgehensweise von Institutionen, das ist ziemlich gleich, ob das eine kirchliche Schule ist oder ob das eine staatliche Berufsschule ist oder eine Grundschule oder ein Internat oder so etwas, wie sie mit solchen Fällen umgehen sollen, dass die angesichts dieser Diskussion, wie das jetzt gelaufen ist, dass die nochmal ein Stück verbessert wird, nämlich dass die ganzen Amateure, die dann angesprochen werden, weil es so selten ist. Die haben ja keine Übung damit, wie sie mit solchen Fällen umgehen, weil sie haben noch nie so einen Fall gehabt, dass die jetzt sozusagen Vorstellungen davon haben, okay, wir müssen das zügig an den Staat abgeben. Wir müssen die Leute, die sich nur ausgerechnet bei uns melden, statt bei der Polizei, müssen wir fragen, bitte seid so gut, geht zur Polizei. Die katholische Kirche hat ja das Problem im Wesentlichen mit den Leuten, die ankommen und sagen, wir möchten nicht zur Polizei gehen. Wir möchten, dass das innerhalb der Kirche geklärt wird. Wir möchten das mit dem Priester klären. Wir möchten das mit euch klären. Wir möchten nicht zur Polizei. Und die bayerische Kirche ist jetzt fein raus. Sie sagt, wir geben das immer ab an die Staatsanwaltschaft. Dann haben wir den Ärger nicht mehr. Dann kann uns keiner mehr Vorwürfe machen. Aber sie verstoßen natürlich dann auch gegen die Wünsche derer, die jetzt sich nun an sie wenden und nicht an andere.
Das war 1222. Zu Gast bei Ingo Kahle. Heute ein Gespräch aus dem März dieses Jahres mit Professor Hans-Ludwig Kröber, Direktor des Instituts für Forensische Psychiatrie der Freien Universität Berlin, Charité. Nächste Woche können Sie noch einmal ein Gespräch mit der Journalistin Katrin Wilkens hören. Wir reden über ihr Buch »Der alltägliche Erziehungswahnsinn – Warum perfekte Eltern nerven«. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.